Morgen wohl miteinander. Es klingt, geht es? Grüß euch wohl, herzlich willkommen. Ich muss da zuerst mit meiner Technik wegkommen. Das letzte Lied. Solange mein Herz schlägt, liebe ich dich mit meinem ganzen Herz. Das geht wunderbar mit der Predigt. Und wenn ihr das Bulletin gesehen habt, also der Flyer, wie? Ja, so, ja genau. Dankeschön. Danke, Johann. Praise the Lord für Leute, die den Sound machen und die mit dem Bild Qualität machen. Wir haben Tendenz, das Worship-Team zu sehen, also Lobpreis-Team zu sehen, und wir vergessen den Techniker, der eigentlich den Sound im Team gibt. Und ich denke, gang, wenn wir als Lobpreis-Team zusammen sind, der Sound-Ingenieur gehört genauso zum Lobpreis-Team. Danke vielmals, Johann und Samuel. Wenn ihr den Flyer anschaut von dieser Woche, oder von diesem Sonntag, hätte ich besser gesagt, dann leset ihr ein bisschen eine provokative Frage: Kommen Materialisten in den Himmel? Und das letzte Lied, das wir jetzt gesungen haben, tut das ein bisschen erklären, weil wo ist das Herz? Wo ist das Herz? Ich tue jetzt Hochdeutsch sprechen. Denn da, wo euer Herz ist, ist euer. Nein. Da, wo euer Schatz ist, ist euer Herz. Ja? Also, ich freue mich sehr heute Morgen, dass ich die Predigt halten darf. Das ist ein großes Vorrecht. Ich habe schon 2 Jahre darauf gewartet, mindestens 2 Jahre, um Ihnen alles zu sagen, was ich über diese Gemeinde denke. Nein. Aber oft geschieht das, wenn der Pfarrer spricht. Des Öfteren spricht er darüber, was ihn stört in der Gemeinde. Aber er macht das verschlüsselt mit dem Wort Gottes. Wir machen das jetzt nicht so, Gallet. Wir wollen auf das Wort Gottes hören. Und es heißt ja, selig sind die Gottes Wort hören und tun, bewahren und tun. Ganz genau. Also ganz herzlichen Dank für dieses Vorrecht, das wir haben heute Morgen. Wir grüßen euch ganz herzlich. Also wir sind Bonnie. Bonnie ist dort, sitzt dort auf einem Stuhl. Und ich bin hier, also Bonnie und Walter Ebi. Und wir arbeiten im Niger, südlich der Sahara, seit 1987. Und wir freuen uns sehr, mit Ihnen ein bisschen zu teilen, wie wir Gott so erleben. Wir bringen euch Grüße von den Geschwistern aus Niger. Sie grüßen immer wieder unsere Gemeinden in der Schweiz. Wir wollen auch danken für das Vorrecht. Ich weiß nicht, ob einer der Pastoren hier ist, sonst hört er es halt dann online. Wirklich herzlichen Dank, dass Sie es mir erlauben, Gottes Wort zu predigen heute Morgen. Das ist wirklich ein Vorrecht und eine Freude für mich. Danke für Ihre Gebete und treue Unterstützung all die Jahre hindurch. Sie sind der Grund, dass wir weiterhin diesen Dienst in Niger tun können und tun dürfen und auch in der Schweiz. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle kurz erzählen, wie es uns in den letzten Monaten so ergangen ist. Im letzten Herbst hatten wir Gelegenheit, das war pro-Covid, hatten wir Gelegenheit, einen Kurs am IMAF, Westafrikanisches Institut für Missiologie in Burkina Faso, das ist ein Nachbarland von Niger, zu unterrichten. Der Kurs trug den Titel Weisheit und Mission und basiert auf einer Doktorarbeit von meiner lieben Frau. Darin vergleicht sie das Weisheitsverständnis der Tamajek mit dem Volk, mit dem wir arbeiten in Niger. Andere Leute nennen sie Tuareg. Wir sagen ihnen das Volk der Tamajek. Also Bonnie hat das Weisheitsverständnis der Tamajek mit der biblischen Weisheitsliteratur verglichen. Und als wir diesen Kurs unterrichtet haben in Burkina Faso, war es schön zu sehen, wie die Studenten entdeckten, wie sie ihre heimatlichen Sprichwörter, Geschichten, Gedichte, Musik in ihrem Evangelisations- und Predigtdienst anwenden können. Es gibt viel Weisheit in einer Kultur. Zum Beispiel in der Schweizer Kultur, Kochikästli und Milchmäuchterli sind Weisheitsbegriffe, nicht wahr? Dann im November gingen wir wieder in den Niger. Auch dort unterrichteten wir zwei Kurse an der Theologischen Schule Esprit. Das ist die École Supérieure Privée de Théologie, ein bisschen hoher Name, aber das ist unser Name für die Schule. Anstatt wie vorgesehen Mitte März zurückzukommen, erreichten wir die Schweiz anfangs April dieses Jahres. Und wir sind dankbar, dass alles soweit gut gegangen ist. Und zurzeit arbeiten meine Frau und ich an den weiteren Kursen für diese Schule. Es ist noch ungewiss, wann wir wieder in den Niger zurückkehren können. Danke, wenn Sie da mit uns um Gottes Führung beten. Wir brauchen wirklich grünes Licht von der Schweiz und auch von Niger, dass wir wieder gehen können. Also, es freut mich sehr, heute Morgen mit Ihnen einen Text aus der Bergpredigt zu betrachten. Warum? Nun, vor ein paar Monaten hatten wir Gelegenheit, den Berg oder sagen wir mal den Hügel, wo vermutlich diese Begebenheit stattgefunden hat, zu besuchen. Etwas zum Rahmen der Bergpredigt. Wo fand sie statt? Nicht auf dem Matterhorn. Auf einem Hügel oder Berg in Galiläa, nicht weit von den Städten Tiberias und Magdala. Hier ein paar Bilder von diesem Ort. Sie haben das galiläische Hügelland, See Genezareth. Und das ist die Kirche, die gebaut wurde, oder ja, das Gebäude, die Kirche, die dort auf diesem Hügel, wo man denkt, dass Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Es war besonders interessant, als mich die Tourleiterin fragte, ob ich einen Moment des Lobpreises leiten könnte auf dem Berg, wo Jesus wahrscheinlich die Bergpredigt gehalten hat. Nun, welche Lieder hätten Sie ausgesucht? Wir haben gesungen, As the deer panteth for the water, ja, Psalm 63. Und dann ein anderes Lied, das direkt aus der Bergpredigt kommt, Kapitel 6, Vers 33. Seeking first the kingdom of God. Und dabei hat es gewindet. Und man hört praktisch nichts. Ich habe auch eine kleine Videoaufnahme, die wir jetzt nicht, wir haben nicht Zeit, die anzuschauen. Aber es war ein eindrückliches Ereignis und ich danke Gott für diese wunderschöne Zeit, so den Herrn zu preisen, zusammen mit dieser Tourgruppe. Wer hat diese Bergpredigt gehalten? Natürlich Jesus. Jesus selbst lehrt und unterrichtet in dieser Bergpredigt. Auch heute Morgen. Es ist nicht der Walter, es ist Jesus. Und wir sitzen zu seinen Füßen, um ihn zu hören, um zu hören, was er uns sagt und wie er uns unterrichtet. Hören wir zu und lernen wir von ihm. Sein Wort, das Wort Gottes und der Heilige Geist gehen Hand in Hand. Jesus sagt in Johannes 6, 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Wir finden die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7 des Matthäusevangeliums. Die Bergpredigt ist die erste von drei umfangreichen Reden, die Jesus hält. Die drei Reden sind also die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, die sich vor allem, und ich bitte Sie sehr aufzupassen, ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig für unsere Zeit. Die drei Reden sind die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, die sich vor allem an die Jünger richtet. Dann die Gleichnisrede in Kapitel 13, die sich ans Volk richtet. Und dann Kapitel 24 und 25, die Endzeitrede und die Wiederkunftrede Jesu, Kapitel 24 und 25, die sich wiederum an die Jünger richtet. So haben wir also im Matthäusevangelium 4 Kapitel mit Reden und Lehren für die Jünger und ein Kapitel mit einer Rede ans Volk. Und daraus können wir schließen, dass Jesus sich enorm viel Zeit genommen hat mit seinen Jüngern. Enorm viel Zeit mit seinen Jüngern. An wen richtet sich die Bergpredigt? Die Bergpredigt ist eigentlich ein Kurzseminar für die Jünger. Ich habe sie, Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium, auf Berndeutsch gelesen und ungefähr 17 Minuten dafür gebraucht. Sie können diese Predigt sehr schnell lesen, aber die ist so tief und da ist so viel drin für einen Jünger und Nachfolger Jesu. Jesus hat nicht, wie man so oft denkt, zu den Menschen am Hang gesprochen. Nein, lesen Sie selber den Text aufmerksam in Kapitel 5, Vers 1. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie und sprach. Seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie und sprach. Jesus unterrichtete sie, damit sie andere unterrichten könnten. Wie Paulus auch sagt in 2. Timotheus 2, 2, was du von mir gehört hast, das vertraue anderen Christen an, die treu sind, auch andere zu lehren. Jesus unterrichtete sie. Ich bin einverstanden mit Kurt Hennig, dem Verfasser vom Jerusalemer Bibellexikon. Er sagt zur Lage der Bergpredigt Folgendes. Hätte Jesus zu den am Hang lagernden Scharen sprechen wollen, wäre er wie jeder Redner nicht oben, sondern unten an den Hang getreten. Dann hat es eine bessere Akustik. Oben auf dem Berg setzte er sich, was bei einer Volksrede unmöglich gewesen wäre. Und seine Jünger traten zu ihm. Die Jünger, die er ausgewählt hatte, traten zu ihm und er lehrte sie und sprach. Wunderschön. Er nimmt sich Zeit für die Jünger. Warum ist es so wichtig, den Rahmen der Bergpredigt zu verstehen? Weil wir daraus ersehen können, dass es Jesus zuallererst um seine Jünger geht. Er rüstet sie zum Dienst aus. Sie lehren von ihm und werden dann von ihm zu den Leuten am Hang geschickt und später in die ganze Welt. Gehet ihn in alle Welt und predigte das Evangelium aller Kreatur. Matthäus 28, 18 bis 20. Mache zu Jüngern alle Völker. Das ist auch unser Wunsch, dass wir unsere Leute unterrichten. Hier haben Sie ein Bild von der theologischen Schule, dass wir unsere Leute unterrichten, damit sie dann auch in der Lage sind, ihren Leuten in Niger, Burkina Faso und Benin und Tschad zu helfen. Was ist der Inhalt der Bergpredigt? Jesus will seinen Jüngern, seinen Nachfolgern erklären, was es mit dem Reiche Gottes auf sich hat. Er will sie über radikale Nachfolge informieren und sie ausrüsten, seine Zeugen zu sein, wo auch immer. Das Seminar könnte man folgendermaßen umschreiben. Jesus demonstriert eine angemessene, qualitativ hochwertige theologische Ausbildung, angepasst an die Herausforderungen und Realitäten des ersten Jahrhunderts und darüber hinaus. Welches waren denn die Herausforderungen des ersten Jahrhunderts? Nun, und die Themen, die wir sehen, werden uns darüber Aufschluss geben. Erstens ging es um die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit durch Gesetz oder Glauben. Und hier das Problem war Werksgerechtigkeit. Die Pharisäer glaubten, dass man durch Werke gerecht würde. Zweitens ging es um den Glauben. Der Glaube ist der scheinheilig oder echt. Und hier die Herausforderung war Scheinheiligkeit. Drittens ging es um die Vorsorge. Die Vorsorge, das ist ein Schlagwort heutzutage, besonders für die, die kurz vor der Pension oder kurz nach der Pension stehen. Die, die schon einigermaßen in der Pension voraus sind oder voran sind, für die, die haben sich schon ein bisschen an die Vorsorge gewöhnt. Aber die, die das noch nicht erreicht haben, sind immer noch ein bisschen besorgt. Vorsorge hier auf der Erde oder dort im Himmel. Und die Herausforderung hier ist das egoistische Anhäufen und Verehren von Reichtümern. Viertens, Jesus spricht auch über Prioritäten. Sind das meine Prioritäten oder seine Prioritäten, die wichtig sind? Die Herausforderung hier ist der Unglauben. Und dann mit Kapitel 7 schließt Jesus ab über Gehorsam. Soll mein Wille geschehen oder sein Wille? Und die Herausforderung hier ist der Ungehorsam. Jesus spricht zuerst über die Werte, die im Reich Gottes gelten. Danach lehrt er über Gerechtigkeit, wie jemand in dieses Reich kommt. Der Glaube, wie ein Reichsbewohner seinen Glauben praktiziert, sowie über die Wichtigkeit des Reiches im Leben eines Nachfolgers. Jesus unterstreicht die Priorität, das Reich Gottes, wo wir auch sind, was wir auch tun. Der Leitsatz unserer theologischen Schule, Esprit, heißt, wir bieten eine qualitativ hochwertige theologische Ausbildung an, die angepasst ist an die Herausforderungen und Realitäten in der Sahelzone. Welches sind denn die Herausforderungen für die Kirchen in der Sahelzone? Hier haben Sie einige Diplomierte, die 3 Jahre Ausbildung hinter sich haben und die jetzt diesen Herausforderungen entgegentreten müssen in der Sahelzone. Und der Esprit-Direktor, also unser Direktor, Pfarrer Tunkara, beschreibt diese Herausforderung folgendermaßen. Es sind vor allem 3 Herausforderungen, die auf uns warten in der Sahelzone. Sahelzone ist von Senegal bis nach Tschad, so südlich der Sahara. Die wichtigste Aufgabe der Kirche in der Sahelzone ist, das Wachstum im Glauben zu fördern. Esprit, also unsere Schule, ist ein Bollwerk gegen die Wohlstandstheologie. Die hat ihren Einfluss genommen in vielen, vielen Kirchen und hat schon bereits für viel Zweifel und Unruhe und Desillusion gesorgt. Dann sind wir auch eine andere Herausforderung, die wir jetzt sehr spüren, ist die Radikalisation des islamischen Glaubens. 2015 wurden 70 Kirchen, zum Teil auch Häuser von Pfarrern, verbrannt, zerstört in der Hauptstadt. Und wir fühlen mehr und mehr eine feindliche Einstellung. Und wir müssen Wege und Mittel finden, wie wir diesen Schwierigkeiten begegnen und wie wir unseren einheimischen Geschwistern Mut machen können. Und dann gibt es noch den aufkommenden afrikanischen Prophetismus. Das ist Prophetie mit wenig oder ohne Bibel. Das sind Männer und Frauen, die werfen sich auf, Propheten Gottes zu sein, so spricht der Herr, und sie brauchen das Wort Gottes nicht. Oder sehr, sehr, sehr wenig, und sie verstehen es sehr, sehr gut, das Geld aus den Taschen der naiven Christen zu ziehen. Das sind unsere Herausforderungen gegenwärtig in der Sahelzone. Unser Text heute Morgen kommt aus dem 3. Teil, den wir soeben gesehen haben. Vorsorge hier auf der Erde oder dort im Himmel. Und wir lesen die Bergpredigt, also wir lesen den Text aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 21, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus sagt, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz auch sein. Amen. Amen. Da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Jesus nachfolgen heißt, mit unserem Besitz weise umzugehen. Wir wollen drei Punkte anschauen. Der erste Punkt ist Vorsicht. Ich glaube, wenn Jesus sagt in seiner Jüngerschulung, das sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, dann mahnt er seine Nachfolger und uns davor, uns zu bereichtümern. Und ich glaube, dass dieses Wort sowohl den Ort, wo wir Reichtümer aufhäufen, als auch die Reichtümer selber im Griechischen, dass dieses Wort das meint. Was Jesus hier sagen will, ist nicht, dass wir kein Geld anlegen sollen oder dass wir nie investieren sollen. Vielmehr geht es ihm darum, uns vor der Anhäufung von Reichtümern zu warnen. Er sagt seinen Nachfolgern und uns, passt auf, das ist vergänglich, seid nicht habgierig, häuft nicht Besitz an für euch selber, also egoistisch, auf dieser Erde. Und dann erzählt er in Lukas 12 dieses Beispiel von dem reichen Gutsbesitzer, der eine besonders gute Ernte hatte und der überlegte, was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt habe ich eine Idee. Er wird nicht die alten Scheunen stehen lassen und neue bauen, sondern ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann werde ich mir sagen, du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus, lass es dir gut gehen. Iss und trink und genieße das Leben und tanze auch ein wenig. Aber Gott entgegnete ihm, wie dumm du doch bist. Wow, ich mag diese Übersetzung. Wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du, was? Zum Doktor müssen? Nein. Ins Spital müssen? Nein. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schloss mit den Worten, so wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Das heißt, sie sind nicht reich in Gott oder sie sind nicht reich für Gott. Sie sind nicht reich da, wo es wirklich drauf ankommt, für Gott. Jesus mahnt uns also, seine Jünger und uns, zur Vorsicht, was das Anhäufen von Besitz angeht. Es ist eine Gefahr, dass dieser Besitz zerstört wird durch Motten und Rost oder Diebe stehlen ihn. Wir alle haben die Wahl, wie wir uns selbst, unsere Zeit und unser Geld investieren. Eine junge Frau zu Beginn ihrer Missionskarriere in Abidjan hatte 10.000 Schweizer Franken auf ihrem Dienstkonto, um ein Auto zu kaufen. Ihre Kollegen im Publikationszentrum, also da, wo sie arbeitete, in dem sie arbeitete, wollten einen jungen afrikanischen Leiter zur Weiterbildung schicken. Sie beschloss, die 10.000 Schweizer Franken in seine Ausbildung zu investieren und ging schließlich zu Fuß oder nahm Taxi. Nach seiner Ausbildung wurde dieser Mann Direktor des Publikationszentrums, das christliche Literatur in das gesamte frankophone Afrika schickt. Die Missionarin hat gesagt, dass sie es nie bereut hat, dieses Geld auf diese Weise zu investieren. Und wenn man sie fragte, warum, sagte sie, ja, Autos brechen zusammen und rosten, oder sie rosten und brechen zusammen. Aber dieser afrikanische Leiter hat einen anhaltenden Einfluss auf Gottes Reich in Westafrika. Und das wird bleibende Frucht bringen. Warum warnt Jesus gegen das Anhäufen von Besitz? Weil die Liebe zum Geld eine Wurzel alles Bösen ist, erdenklich Böse hervorwächst. Und ich hatte das hier. Es heißt, wenn man darauf aus ist, reich zu werden, und das geht jetzt mit dieser Überschrift, kommen Materialisten in den Himmel. Wenn man darauf aus ist, reich zu werden, wenn das alles ist, was wir wollen, heißt es, dann ist das sehr gefährlich und wir können in allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden gefangen werden. Und die werden uns ins Verderben stürzen. Und es heißt, die Liebe zum Geld, es heißt nicht, das Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Die Liebe zum Geld, die Liebe zum Geld ist diese Wurzel. Jesus nachfolgen heißt, mit unserem Besitz weise umzugehen. Und das bedeutet auch, einmal auf etwas zu verzichten. Also eine Frage, ihr Lieben, würden Sie sich eher als Sammler oder als Hamsterer bezeichnen? Der Sammler sammelt Briefmarken, Poststempel, Uhren, Tierfiguren, Barbies, Motorräder, Bücher oder Münzen oder eben Coop- und Mikropunkte. Was sammeln Sie? Wer ist ein Sammler hier? Wer sammelt? Sie haben sehr viel von diesem Sammelobjekt. Wer hat das? Wer macht das? Ich mache das. Ja, es gibt einige Sammler unter uns. Und dann der Hamsterer, der häuft einfach Zeug an. Das ist derjenige oder diejenige hier auf der rechten Seite. Bis zum Überlaufen, bis zum geht nicht mehr und bis er oder sie, Luther würde sagen, darin ersäuft. Jämmerlich ersäuft, würde er sagen. Luther. Ich sage nur einfach, bis er oder sie darin ertrinkt. Was Jesus hier sagt, ihr Lieben, ich will fragen, wer betrachtet sich als Hamsterer? Keine Hamsterer unter uns, Halleluja. Weniger Arbeit. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie eine Sammlerin oder eine Hamstererin sei. Sie hat gesagt, beides. Sie sammelt Bücher, aber sie hamstert, und ich bin Zeuge, und es ist gut manchmal, leere Kartonschachteln und Plastikpackungsmaterial. Ich bin eher ein Sammler, aber wenn ich nicht aufpasse, kann ich auch zum Hamsterer werden, weil ich sammle alles, was mit Musik zu tun hat. Lernprogramme, Instrumente, Kursmaterial, Musikkassetten und CDs und so weiter. So war DVDs. Ich muss aufpassen. Jeder von uns ist wahrscheinlich irgendwo ein Sammler oder Hamsterer oder beides. Ich denke, dass Jesu Warnung hier den Jüngern und uns hilft, darüber nachzudenken, ob wir zu viel sammeln oder hamstern. Ich sehe in dieser Warnung einen Ratschlag Jesu, auch einmal auf etwas verzichten zu können. Das ist heute nicht Mode. Wir denken, dass Verzicht ist gleich Verlust. Wann haben Sie das letzte Mal auf etwas verzichtet? Aber auch hier, wenn wir über Verzicht nachdenken, ist unser Herr Jesus uns Vorbild. Warum? Er hat aus Liebe zu uns, zu dir und zu mir, seinen Platz, seinen Rang beim Vater aufgegeben, darauf verzichtet und ist für uns arm, also Mensch, geworden, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Jesus Christus ist unser Vorbild, wenn es zum Verzicht kommt. Er hat alles investiert, um uns zu retten, um Sie und mich vom ewigen Verderben zu retten. Ich will auch ein Beispiel geben von unserem Direktor der theologischen Schule, Pfarrer Tunkara. Da die Schule in finanziellen Schwierigkeiten steckte, verzichtete er mehrere Monate auf seinen Lohn als Direktor und arbeitete praktisch umsonst. Und lassen Sie mich hier sagen, das ist etwas sehr, sehr, sehr Ungewöhnliches in Afrika. Ich weiß nicht, hier vielleicht macht man das eher, aber in Afrika ist das sehr ungewöhnlich. Er hat verzichtet, das hat er um Jesu willen getan. Er hat sich aufgeopfert und weiterhin seine Kurse unterrichtet ohne Bezahlung. Was sind Sie und ich bereit zu opfern, um dem Herrn zu dienen? Jesus nachfolgen heißt, mit unserem Besitz weise umgehen und in Gottes Reich investieren. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Vorsorge. Sammelt euch stattdessen, sagt Jesus, Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Nach Wikipedia verstehen wir unter Vorsorge vorbeugendes Handeln. Wir sprechen von beruflicher Vorsorge, wir sprechen von Altersvorsorge, wir sprechen von arbeitsmedizinischer Vorsorge, Bestattungsvorsorge und so weiter. Ich habe dieses Wort gewählt, weil ich glaube, dass Jesus in unserem Text auch über Vorsorge spricht. Einige unter uns sind noch sehr jung, vielleicht beschäftigt sie das Vorsorge-Thema nicht so sehr, aber ich wünschte, ich hätte früher begonnen, darüber nachzudenken. Für einen Nachfolger von Jesus Christus, sammeln ist also nicht verboten, nur sammeln wir da, wo der Herr uns sagt, Reichtümer im Himmel. Was ist denn das? Was ist denn der Reichtum im Himmel? Das war der falsche Knopf. Ist es die Krone, die wir am Ende für treue Nachfolge zu erhalten hoffen? Oder ist es die Villa im Himmel? Jesus hat gesagt, ich werde euch einen Platz, eine Wohnung bereiten. Ich werde euch vorangehen und euch einen Platz, eine Wohnung vorbereiten. Achtung vor materialistischem Denken, wenn es zum Himmel kommt. Achtung! Sie sehen, wie mentalitärisch wir bereits programmiert sind, auch in geistlicher Hinsicht. Wir denken an Kronen, wir denken an Willen, wir denken an Positionen. Es ist wahr, vielleicht werden wir ein bisschen Verantwortung haben, das stimmt, das können wir in der Bibel schon finden. Aber wenn Sie genau nachforschen in der Heiligen Schrift, wenn es zu der Belohnung im Himmel kommt, ist es vor allem was? Das Leben und das ewige Leben mit unserem Herrn Jesus Christus. Die Krone des ewigen Lebens, die Krone der Gerechtigkeit. Das ist die Belohnung. Now, if you have, wenn wir irgendetwas Materialistisches erhalten sollten dort, aber ich weiß nicht, der Herr weiß es, ja, das ist seine Sache. Elfriede erhält wirklich eine wunderbare, schöne Belohnung. Der Herr weiß das. Aber wir sind nicht aufgerufen, unsere Augen auf die Kronen und Villen zu richten. Wir sind aufgerufen, unsere Augen auf Jesus zu richten und uns zu freuen in unserem Leben mit ihm. Der Herr beschreibt diesen Schatz nicht im Detail, aber wir wissen, dass wenn wir durchhalten bis zum Ende und Jesus treu bleiben, wir eine große Belohnung, einen unvergänglichen Besitz, eben einen Schatz im Himmel haben werden. Jesus meint, dass wir in das Reich Gottes, in die Prioritäten Gottes investieren sollten. Und er sagt es ja auch in Vers 33, es soll euch zuerst, zuallererst und zuallererst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Also, ohne Investition im Himmel keine Belohnung. Wie investieren wir in Gottes Reich? Nun, wir haben gesehen, über die Jahre, die wir im Niger verbracht haben, dass das Sponsorisieren, wie sagt man das auf Deutsch? Sponsoring. Sponsorisieren von Schülern, Studenten für eine gute Ausbildung eine der besten Investitionen ist, die wir für Gottes Reich tätigen können. Meine Frau arbeitet derzeit an einem Projekt für unsere theologische Schule und Sie können gerne für sie beten, dass Gott ihr viel Weisheit gibt und sie wirklich führt in der Entwicklung dieses Projekts. Und an dieser Stelle ist es wirklich zutrefflich, dass ich ganz, ganz herzlich, dass wir euch ganz herzlich danken. Einige von Ihnen sind mit uns seit 1979. Ja? Sie unterstützen uns im Gebet und sie unterstützen uns finanziell seit 1979. Und der Herr sieht das. Wir möchten Ihnen ganz, ganz herzlich dafür danken, auch allen denen, die an Bord gekommen sind über die Jahre durch. Und wir wollen auch wirklich das schätzen. Eine der Freuden, 33 Jahre lang in Niger zu arbeiten, ist, dass wir langfristige und bleibende Ergebnisse sehen dürfen von Investitionen. Investitionen von Gebet, Zeit, Geld, sowohl von Ihrer als auch von unserer Seite. Als wir Andreas 1987 trafen, war er noch nicht gläubig. Er war sprachlich sehr begabt. Wir haben ihn nach England geschickt, um einen Missionsübersetzer zu helfen, und er hat sich dort Christus anvertraut. Er ist dort zum Glauben gekommen. Wir haben ein Projekt für seine Ausbildung am All Nations Bible College in England entwickelt und heute ist er einer der Leiter im Dienst unter seinem Volk, den Tuareg. Ist das nicht wunderbar? Er half bei der Übersetzung des Neuen Testaments. Gegenwärtig produziert er Radioprogramme und diese werden jeden Dienstag und Freitagabend auf dem landesweiten Sender in Niger ausgestrahlt. Und so hören viele Menschen, die sonst nichts über das Evangelium hören, hören das Evangelium. Jetzt gibt es eine neue Generation von Gläubigen. Andreas führte seinen Neffen Roger zum Herrn. Roger studierte an unserer theologischen Schule und er hat ein Herz, das Evangelium mit anderen zu teilen. Erst letzte Woche erhielten wir einen Brief von ihm, indem er eine evangelistische Reise mit einem anderen Pastor, seinem zukünftigen Schwiegervater, beschrieb. Sie gehen in abgelegene Dörfer, in die wir aus Sicherheitsgründen nicht mehr gehen können. Nun denken Sie mal, diese Kirche, die FEG, die jetzt Düdingen-Freiburg heißt, oder Freiburg-Düdingen, wie heißt sie denn jetzt? Offiziell. Düdingen-Freiburg. Düdingen-Freiburg. Diese Kirche unterstützt uns, seit all den Jahren, seit Andreas von seinem früheren Glauben zum christlichen Glauben gefunden hat, Leiter im Dienst wurde, jemanden von seiner nächsten Generation zum Herrn führte, dieser jetzt auch ein Leiter ist, vielen Dank für Ihre Investition in das Reich Gottes. Das ist Ihr Tun, Ihr Beten, Ihr Geben, das diese Ergebnisse bewirkt. Vielen Dank. Sie haben einen Schatz im Himmel. Und dieser Schatz sind Menschen aus allen Stämmen, Nationen und Sprachen, die das Lamm Gottes auf dem Thron preisen. Dort werden Tamashek aus Niger sein und es wird so ermutigend sein für Sie, wenn Andreas auf Sie zukommt und sagt, Paul Bracher, ich weiß nicht, ob man denn den Namen ändert im Himmel oder was, aber du, es, weil du gebetet hast, weil du gegeben hast, weil du treu gewesen bist zum Herrn, bin ich jetzt hier. Oder El Husseini, oder Mohammed, oder Reishetu, oder Halima, oder wie sie alle heißen, die zum Herrn finden durften während all diesen Jahren. Ich komme zum Schluss dieser Predigt. Denn, sagt Jesus, wo dein Reichtum ist, oder wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Es besteht eine Verbindung. Warum sollen wir vorsichtig sein? Warum sollen wir verzichten? Warum sollen wir unsere Vorsorge, unsere Augen auf die Vorsorge im Himmel richten? Bitte, ich sage nicht, ihr Lieben, kümmert euch nicht um die erste, zweite und dritte Säule. Ich bin dabei, ich schwitze. Es ist wichtig, dass man das auch macht, dass man das in Ordnung hat. Durch die Gnade Gottes. Aber unsere Augen sind nicht darauf gerichtet. Unsere Augen sind auf den Himmel gerichtet und auf Jesus. Es ist wichtig, weil wir Jesus lieben. Es ist eine Pflicht. Ist, weil wir Jesus lieben, ist eine Herzensangelegenheit. Wenn du sagst zu deiner Frau, vielleicht bist du verheiratet, 33 Jahre, wie ich, oder 34 oder 35, weiß nicht mehr. Lieber Schatz, Jesus ist mein Schatz. Amen. Das ist der Schatz im Himmel. Jesus ist mein Schatz. Jesus ist mein Reichtum. Jesus sagt, dass es um eine Herzenssache geht. Es besteht eine Verbindung zwischen Herz und Schatz, zwischen Schatz und Herz. Es geht um die Hingabe. Und in Sprüche 23, 26 heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ja? Das ist, was Gott möchte. Das ist, was Jesus möchte. Unser Herz. Jesus Christus selber ist dieser Schatz. Wir lieben ihn und unser Herz ist für ihn. Wir freuen uns auf diesen Schatz im Himmel, das ewige Leben mit Jesus Christus, das bereits jetzt seinen Anfang nimmt mit der Wiedergeburt. Wir leben bereits mit Jesus. Jesus selbst ist das kostbarste Gut, das wir haben. Der biblische Gedanke, und jetzt komme ich zum Schluss, von Belohnung im Himmel ist der, wenn wir als Jesu Nachfolger treu sind und bis zum Ende durchhalten, dann werden wir als Siegespreis das vollkommene ewige Leben erhalten. Das ist ein Leben in der Gegenwart und Herrlichkeit Jesu für immer. Amen. Und es wird keine Tränen mehr geben und es wird keine Krankheit mehr geben. Wir beten um Heilung, wir beten weiter um Heilung hier auf Erden. Aber das ist ein sehr kleiner Blickwinkel, den wir haben. Wir werden alle einmal ganz komplett heil sein, wenn wir beim Herrn sind. Deshalb bleiben wir Jesus treu, auch in Schwierigkeiten. Dann werden wir diesen unvergänglichen Besitz haben, dieses Leben mit Jesus. Ich möchte Sie einladen für 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie die Zeit, ich verliere immer den Blick auf die Zeit. Wie stehen wir zeitlich? Geht es? Okay. Ich möchte Sie einladen zu einem Moment der Besinnung. Sie haben eine Zusammenfassung im Bulletin, im Flyer. Und ich möchte Sie einfach einladen und danke, wenn ihr ein bisschen ganz fein Musik macht. Ja. Nicht singen, einfach nur musikalisch. Dankeschön. Zur Besinnung. Und ich möchte Sie einladen, erstens, kennen Sie Jesus Christus als Ihren Retter und als Ihren Heiland, als Ihren Erlöser. Falls Sie das nicht kennen, falls Sie Christus nicht kennen als Ihren Heiland, möchte ich Sie einladen, den Herrn heute Morgen in Ihr Herz aufzunehmen. Sie können das ganz einfach tun mit einer Bitte an ihn. Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und ich lade dich jetzt ein, in mein Herz zu kommen und mein ganzes Leben stelle ich dir zur Verfügung. Danke, dass du meine Sünden vergibst, dass du am Kreuz gestorben bist für mich. Ich nehme dich jetzt an als meinen Herrn und Heiland. Mache aus mir den Mann oder die Frau, die du möchtest, dass ich bin. Amen. Ganz einfach. Falls Sie dieses Gebet jetzt mitgebetet haben, bitte ich Sie am Ende des Gottesdienstes nach vorne zu kommen und die Leute, die unsere Freunde, die den Gebetsdienst leiten, zu sehen, und wir können mit Ihnen noch beten. Zweitens möchte ich alle bitten, über diese drei Punkte nachzudenken. Wo bin ich unvorsichtig gewesen? Wo habe ich investiert und es war unvorsichtig? Ich habe die Warnung gehört, aber ich habe sie nicht respektiert. Wo bin ich sozusagen dem Teufel auf den Leim gegangen? Und wir wollen um Vergebung bitten und den Herrn bitten, uns zu helfen, uns weise zu machen. Und dann wollen wir auch bitten um seine Vorsorge. Wir wollen wirklich daran denken, was unsere Schätze sind im Moment, und diese Schätze ihm hinlegen und sagen: Herr, ich gebe dir alles, auch wenn du das mir jetzt nimmst. Herr, ich schaue auf dich. Herr, ich bin bereit, es dir hinzugeben. Ein Gebet der Hingabe, das Sie selber formulieren können. Also ich lade Sie ein, einfach in diesem Sinn zu beten. Und vielleicht gibt es auch etwas in diesem Moment, worauf Sie verzichten müssen, um Jesu Willen und seiner Herrlichkeit Willen, um seines Reiches Willen. Vielleicht stehen Sie vor einer Entscheidung. Und ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, da ganz klare Sache zu machen. Also, falls Sie nach dieser Zeit, nach dieser kurzen Besinnung, jemanden von uns sehen möchten, sind Sie herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen, und wir können dann zusammen beten.